CFO Inside News.
Herzlich willkommen zu der 14. Folge der CFO Inside News vom 25.06.2026 bei gefühlten 42 Grad im Schatten. Hallo Thomas, wie sieht's bei dir aus? Ist es kühler bei euch?
Hi Daniel, nee, es ist mindestens 42 Grad im Schatten. Ist echt krass. Also hier, wo ich gerade sitze, ich sag's ganz offen und ehrlich, ich schwitze, aber nicht vor Angst, sondern vor Hitze.
Jedes Jahr sage ich, nächstes Jahr baue ich eine Klimaanlage ein. Ich habe eine mobile Klimaanlage hinter mir, so ein Schlauch raus. So, das heißt, so gefühlt habe ich kalte Luft im Rücken und gleichzeitig kommt die warme Luft wieder rein. Also bringt gar nichts, aber du weißt ja aus diversen Folgen, dass ich PV-Anlage auf dem Dach habe. Deswegen habe ich erstmal kein schlechtes Gewissen.
Bist du entspannt?
Und trotzdem denke ich jedes Mal, nee, hier muss eigentlich mal eine ordentliche Klimaanlage rein. Aber wir haben ja auch noch heiße Themen heute. Also von daher machen wir es heute auf 45 Grad brodelnde Hitze in unserem Podcast.
Kochen wir es richtig hoch, ja, finde ich gut.
Gut, dann lass uns doch mal gucken, wer die Wette gewonnen hat aus unserer letzten Folge mit den Schweinereien in dem SpaceX IPO-Projekt. Und zwar, glaube ich, lagst du näher dran als ich, ne? Du hattest gesagt 160.
Ja.
Ich hatte gesagt 150 und dann geht es langsam wieder so Richtung 142 runter. Und letztendlich ist es aber, ich glaube, auf 220 angeschwungen in der Spitze.
Ja. Ist jetzt aktuell irgendwie so bei 155 oder was habe ich zum Schluss gesehen? 156, irgendwas um den Dreh? Was ist deine letzte Zahl, die du kennst? Ich habe heute noch nicht reingeguckt, muss ich gestehen.
Ja, ich glaube, heute in dem Zeitraum, wo wir aufnehmen, ist die Nasdaq noch nicht offen, aber gestern 22 Uhr waren es 154 und ein paar Zahlen.
Oder so, ja, ja.
Also 155 US-Dollar und ja, was haben wir alles verpasst? Also es war ja wirklich wirklich spannend.
Du hattest Warte ganz kurz, meiner Meinung nach ist das ein Unentschieden, ne? Also da waren wir schon beide relativ nah dran, wobei der Peak also hochging, habe ich ja kurz gedacht, ui, haben wir uns ziemlich verschätzt, ne? Hat ein bisschen länger gedauert. Ich glaub, wir sind davon ausgegangen, dass es ein bisschen schneller runterkommt, als es letztendlich dann gewesen ist, ne? Aber ich würde dir da also auch die Hälfte der Punkte auf jeden Fall geben.
Vielen Dank. Du hattest ja zwischenzeitlich mal gesagt, Mensch, du hast auch schon überlegt zu kaufen. War das ernst gemeint?
Ja, tatsächlich. Aber dann kam dieses Cursor-Thema dazu. Da werden wir ja mit Sicherheit gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und dann war ich mir extrem unsicher, weil das ja mit Verwässerung und so, da habe ich mir schon gedacht, weiß ich nicht, ob ich das dann doch mache. Und das habe ich ja letzte Woche von dir gelernt, da er ja sowieso in den Indizes jetzt landet, bin ich ja eh schon drin. Also ich komme ja eh nicht drum herum.
Ja. Ja, also vielleicht spannender Nachtrag zu SpaceX ist, dass 360 Millionen Aktien, also 65% am ersten Handelstag gehandelt wurden.
Ja.
Was einfach nur heißt, das ganze Stupid Money, jeder hat versucht irgendwie ein paar Aktien zu bekommen. Ja. Also nicht jeder, aber zwei Drittel der Leute haben versucht, die auch gleich wieder zu verkaufen, haben damit einen kleinen Aufschlag von 20%, sage ich mal, vielleicht 25% in der Spitze verkauft. Von daher war das erstmal, muss man sagen, wie erwartet, ein durchaus lukratives Investment, wenn man den Anteile bekommen hat. Ich habe mir sagen lassen, wenn du 100 geordert hast, hast du so ungefähr zwischen 10 und 15 bekommen, je nach Broker.
10-15% Zuteilungsquote, okay.
Ob man damit jetzt reich geworden ist, weiß ich nicht. Aber dann, also du hast gerade Cursor gesagt, beziehungsweise Anysphere, hätten wir eigentlich drauf kommen können, ne? Stand auch im IPO-Projekt. Da bin ich aber einfach drüber hinweggegangen. Ehrlicherweise bin ich da gar nicht dran hängen geblieben, dass diese 60 Milliarden Übernahme in Aktien noch erfolgen sollte oder 10 Milliarden Strafzahlung. Und wenn man sich das mal übersetzt, und das habe ich mal mit Taschenrechner nachgerechnet, wenn man mal annimmt, dass diese 60 Milliarden auch zu 135 US-Dollar gehandelt wurden, dann sind das 444 Millionen zusätzliche Aktien.
Gibt's eine Info, wie lange die jetzt halten müssen? Oder meinst du, das ist auch an die Lock-in-Period der Emissionsaktionäre jetzt geknüpft?
Ich sag mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die länger halten als Elon Musk als Schlüsselmitarbeiter und der hat 366 Tage gehabt. Also praktisch einen Tag nachdem das Jahr vorbei ist, kann er alle seine Anteile verkaufen. Von daher denke ich mal, die werden auch irgendwie so eine Staffelung haben, wie die anderen Aktionäre auch. Ein Teil vielleicht dann auch über ein Jahr und andere dann ja vielleicht auch schon nach den Quartalszahlen.
Ich bin ja mal sehr gespannt, wenn da ja deren Halteperioden zu Ende sind und die werfen entsprechende Pakete auf den Markt, kann man ja vielleicht auch schon so ein bisschen draus absehen, wie die das Ganze denn wohl bewerten, ne? Mit der Story, die dahinter hängt.
Es sollte mich sehr wundern, wenn die Leute nicht Kasse machen. Du hattest ja meinen Post auch gesehen bei LinkedIn, so zwischen 4.000 und 6.000 Leute sind ja Millionär geworden durch diese Transaktion.
Ne, davon aus der Belegschaft meinst du jetzt,
aus
ne?
Aus der ja. Belegschaft. Und, ja. Und einige davon, Einzelpersonen, knapp 400, die über 100 Millionen bekommen.
Ja.
So, und warum solltest du nicht Kasse machen? Ob du dann Klar. alles verkaufst, ist das eine. Aber ich sag mal, wenn du ein Zehntel davon verkaufst, oder zwei Drittel, wie ja die anderen Leute, die den IPO jetzt mitgenommen haben, auch, dann reicht das für den Rest des Lebens für dich und wahrscheinlich auch noch für deine Enkel.
Absolut, das ist so. Ja, da gehe ich auch von aus. Ne? Also, dass man aus diesen Reigen auf jeden Fall sehen wird, dass dann da Pakete auf den Markt geworfen werden. Aber ob aus der Gründerszene um Anyfair herum dann auch mit Ablauf der Halteperiode da auch nochmal Pakete auf den Markt kommen. Aber ja, ich würde es auch tun, wenn ich die wäre. So ist es nicht. Bin da mal gespannt.
Ja. Ja, bemerkenswert war ja, dass das der Grund, warum der Kurs dann auf 220 gegangen ist, wobei ich glaube, keiner mal hinter die Fassade geguckt hat, was das eigentlich bedeutet, weil das ist, du hast es gerade gesagt, Cursor, das ist ja so wie Lovable oder Claude Code, dass du eine Hosting-Plattform hast, wo du dann gleichzeitig Vibe-coden kannst und dann gleich die Ergebnisse siehst. Und das ist natürlich ein ziemlich guter Match, muss man sagen, wenn man diese KI-Story weiterführen will und dann auch die Data Center ausbauen möchte. Wobei, apropos Data Center und SpaceX, heute der Softbank-Gründer, hält das alles für Quatsch.
Ja, ist ja nicht der Einzige. Ich habe jetzt auch letztens ein Interview gelesen von Damodaran hier, der bekannte Bewertungsprofessor von der NYU, ja, der ja in diesem SpaceX IPO da eigentlich eine KI-Bubble drin sieht, aber anders, weil das ja immer so als Beispiel gebracht wird, jetzt nicht bewertet wie damals das Thema neuer Markt, dass da quasi Geld in einen leeren Markt reingepumpt worden ist, viele Firmen nicht mal irgendwie einen vernünftigen MVP entwickelt haben, Nachfrage fragwürdig und trotzdem sind alle dahin gerannt und haben ihr Geld hergegeben. Hier in dem Fall redet er eher davon, dass das eine infrastrukturelle Blase im wahrsten Sinne des Wortes ist. Ja, also stell dir vor, es wäre jetzt nachher wirklich so, dass diese ganzen Rechenzentren und sowas, die es da alle gibt, dass das eigentlich ein leerer Traum ist, der sich nicht bewahrheitet, ja, dann ist das ja so, dass du keine Alternative hast, diese Story, die dahinter steckt mit dem Thema KI, anderweitig aufzubauen, weil de facto brauchst du ja die Rechenleistung und die Rechenzentren. Und er sieht das also eher, dass anders als beim neuen Markt hier tatsächlich auch physische Assets notwendig sind, um diesen ganzen Business Case irgendwie ans Laufen zu kriegen. Und da sieht er auf jeden Fall ein großes Risiko, dass sich das so nicht tragen wird. Und das fand ich spannend, ja, als Bewerter, wie er das rübergebracht hat.
Ja, wobei ich sagen muss, als ich meine CVA-Ausbildung gemacht habe, da hatten wir auch im Multiple-Verfahren da viel mit seinen Multiples gearbeitet.
Sorry, CVA, was ist das?
Certified Valuation Analyst.
Ach so, ja,
also
okay.
Also praktisch
ja.
Unternehmensbewertung. Und ja. Damals stand Tesla bei 60 und da sagte, wer heillos überbewertet. So, also so viel zu den Aussagen. Ne? Irgendwann liest du halt auch mal richtig, wenn du viele Aussagen in diese Richtung triffst. Was klar ist, ist, dass die Data Center der Burggraben sein soll, der dann hinterher verhindert, dass andere drankommen. Weil eins ist auch klar, diese LLMs, die sind durch die Destillation relativ leicht kopierbar und nur zwei News von dieser Woche. Also zum einen gibt es ein Open Source Modell, GLM 2.0 aus China. Open Source, das könntest du rein theoretisch auch selber auf die Festplatte legen. Das hat allerdings 783 Milliarden Datenpunkte. Das heißt, da brauchst du eine ziemlich große Festplatte.
Also bist du, ja, ja.
Und der nächste Punkt ist, dass es mit Sakana Hugo ein neues japanisches Startup gibt, was nun mit diese ganzen Modelle, die es gibt, miteinander verbindet. Das heißt, du kaufst dir dort einen Account, zahlst nur noch die Token und er wählt für deine Anwendung jeweils das beste
passende aus.
Und das ist ganz schlau, weil ich weiß nicht, wie du das nutzt. Also ich zugegebenermaßen habe ich auch schon gesagt, ich nutze sehr viel Claude. Ich nutze natürlich immer das beste Modell. Und das war vor kurzem, müssen wir gleich auch drüber reden, 5.0, mal so irgendwie drei Tage. Jetzt ist es wieder 4.8. Und egal, was ich mache, ich switche nicht um. Was in einem 200-Euro-Modell dann vielleicht auch egal ist erstmal, weil ich komme da nicht an die Grenzen. Aber wenn du große Anwendungen machst, dann spielt das natürlich eine Rolle. Und dann kannst du auch für viele Anfragen, ich schätze mal, dass 85% der Anfragen auch über so ein Open-Source-Modell ganz gut funktionieren würden. Das ist der Business-Case hier.
Also macht total Sinn. Und um deine Frage kurz zu beantworten, tatsächlich switche ich mittlerweile, weil ich habe ein Learning gehabt. Ich habe mir ja auch mit Claude schon diverse Tools zusammengebaut, um mir irgendwie mein Controlling-Leben irgendwie zu erleichtern. Und meine letzte Idee ist gewesen, mir eine Art Vertragsdatenbank-Tool zu erstellen, wo unsere Vertragsvorlagen drin sind und du hast nur noch so eine Eingabemaske, die dann mit dem CRM verknüpft wird und dann wird einfach der komplette Vertrag an allen Stellen, wo es sein muss, wird dann entsprechend ausgefüllt. Du kannst dann halt, ne, so wie man das halt so kennt, ja. Und das habe ich gemacht mit dem, nicht mit dem 4.8, sondern mit der Version davor und dachte, Mensch, die Quali, also es hatte mich ein bisschen verwundert, ja. Und dann bin ich auf 4.8 gegangen und dann war es wieder auf dem Niveau, wo ich gedacht habe, okay, also für die wirklich komplexeren Sachen macht es schon Sinn. Ich sag mal, für reine Research-Geschichten oder etwas einfacher gelagertere Sachen kann man natürlich auch das etwas schwachere Modell mittlerweile, finde ich, sehr gut nehmen. Ja. War für mich nur mal ein Test. Bisher produziere ich Gott sei Dank jetzt noch nicht die utopischen KI-Kosten, weil ich dann mit den Modellen hin und her switche. Aber macht schon Sinn. Also aus Japan hast du gesagt. Wie heißen die?
Sakana.
Sakana. Okay. Das ist an mir vorbeigegangen, habe ich noch gar nicht
gehört. Ja, das ist relativ frisch. Ich versuche ja mal relativ weit vor der Welle zu schwimmen und deswegen kriege ich auch jeden Trend immer relativ schnell mit. Meld mich da erstmal an, probier mal ein bisschen aus. Allerdings ist das ein Punkt, über den wir gleich noch intensiver sprechen müssen. Ich wollte nur SpaceX gerade zum Ende bringen.
Ja.
Der Kurs ist ja dann wieder abgerauscht, weil es jetzt dann doch nochmal 20 Milliarden Cashbedarf gibt und eine Anleihe ausgegeben wird. Und das hat dann plötzlich alle wieder geschockt. Keine Ahnung warum.
Das verstehe ich ehrlicherweise auch nicht so genau, weil es ist eigentlich meiner Meinung nach klar, dass das keine typische Dividendenaktie ist, sondern das ist eine reine Aktie, wo du nur über die Kursschwankungen gewinnen oder verlieren kannst. Dass die mehr Cash brauchen und sich eine Anleihe reinholen, warum das direkt den Kurs dann wieder so drückt, verstehe ich nicht, aber ja, okay.
Dann gibt es Neuigkeiten von unseren Geresheimer, unseren Morning Geek hier.
Ja.
So an alle Hörer da draußen, die zu Geresheimer gehören. Ich habe festgestellt, ich habe den ein oder anderen LinkedIn-Besuch von der Geresheimer mehr, als ich erwarten würde. Von daher vermute ich mal, dass ihr hört. Also, was gibt's Neues bei euch?
Genau, du wirst wieder viele Profilbesuche dann jetzt haben.
Ja, vielleicht auch nicht, aber es ist ja immer wieder interessant, mal zu hören. Also erstmal zur Erinnerung. Heute ist der 25.06. und es wurde mal verkündet, dass ein testierter Jahresabschluss im Juni vorliegen soll. Also das wird jetzt langsam knapp. Dienstag ist der Juni vorbei. Ich bin mal gespannt, ob es dann wieder eine Ad-Hoc gibt, dass man es doch nicht reinstellen kann und der Kurs dann wieder nach unten geht. Wer allerdings an die Aktie glaubt, das ist Goldman Sachs, weil die haben mittlerweile, und das hatte mich überrascht, 20,13% Stimmrecht. Die hatten vorher schon knapp 19, haben jetzt die Pflichtbeteiligung nochmal gemacht und haben nochmal 1,2% dazugekauft. Jetzt weiß man natürlich, Goldman Sachs ist eine Investmentbank. Das ist nicht so ganz klar, ob sie das hier wirklich im eigenen Namen tun oder ob sie da schon jemanden im Hintergrund haben, der sagt so, hilf mir mal.
Ja, also was ja auch bekannt ist, ist, dass die aktuellen FK-Geber eine Fristverlängerung, ich glaube, bis irgendwie Richtung Herbst gegeben haben. Also auch wenn der Abschluss jetzt im Juni nicht kommen sollte, ist wirklich sportlich, aber you never know, dann wird er ja mit Sicherheit Juli kommen müssen, weil dann wird es ja irgendwann ziemlich eng. Ne? Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass sonst Goldman Sachs oder irgendjemand, der dahinter steckt, sagt, ich spring dann ein, wenn die bisherigen Kreditgeber sagen, ja, dann lasse ich es doch platzen.
Ja, ich denke, da ist ja noch der Verkauf der amerikanischen Tochter, der auch über die Bühne gebracht werden soll. Also ich mache mir da, was die Finanzseite angeht, weniger Gedanken, eher was die Bilanzierungsseite angeht, dass ich das noch ein bisschen hinziehen könnte. Gut, das waren die News. Jetzt können wir über KI sprechen, Thomas. Und zwar ist ja in den 2 Wochen vorher gab es ja das Claude 5 Fable Modell und die US-Regierung hat ja gedacht, das ist zu gefährlich, um das rauszugeben. Wenn, dann dürfen das nur US-Amerikaner nutzen. Das ist ja auch irgendwie logisch, wenn es zu gefährlich ist, dass man dann nur seinen eigenen Landsleuten, weil nur wer eine Waffe trägt, ist ungefährlich. Das hat zu einem riesen Aufschrei gesorgt, so nach dem Motto, oh, und Europa kriegt jetzt vorgeführt, was passiert, wenn die Amerikaner plötzlich den Stecker ziehen. Und wie hast du das wahrgenommen?
Also ich habe ihn erstmal nicht live erlebt, muss ich dazu sagen. Ja? Mabel oder Fable 5. Deswegen kann ich nicht einschätzen, was der denn wirklich schon an mehr Power nochmal hatte als aktuell 4.8. So, von daher bin ich ein bisschen gehandicapt, was das angeht. Der Aufschrei selber, ja, habe ich erstmal so wahrgenommen wie du. Dann gab es ja auch, aus einer gewissen Bubble, würde ich jetzt mal sagen, gab es ja dann auf einmal so wurden Informationen gestreut. Ja, das hängt damit zusammen, dass dieses KI-Modell dann doch irgendwie auf einmal in der Lage war, sämtliche Sicherheitssysteme der NSA oder CIA oder beide in kürzester Zeit auseinanderzunehmen und deswegen ist es so gefährlich eingestuft worden. Aber da hast du natürlich völlig recht mit deiner Anmerkung, warum soll ich es dann trotzdem meiner eigenen Bevölkerung erlauben, weiter zu benutzen? Das macht irgendwie keinen Sinn. Ne? Deswegen frage ich mich schon, ob es ein Stück weit tatsächlich irgendwie eine Art politische Mitteilung an andere Länder oder andere Regionen gewesen ist, ja, um mal zu zeigen in kürzester Zeit, guck mal, wir sind da doch diejenigen, die da die Hand drüber halten und mit so einer Entscheidung entsprechend dann auch einwirken können. Da ist ja noch nicht viel passiert, ja, wenn jetzt, glaube ich, Unternehmen hättest wirklich arg schaden wollen, hättest du als Regierung wahrscheinlich 5, 6, 7, 10 Wochen gewartet, ja, dann hätten viele ihre Systeme auf Fable oder Mabel 5 angepasst und wenn du es dann weggenommen hättest, dann wäre da wahrscheinlich der Schaden ja entsprechend größer gewesen, ne?
Okay, also ich sage mal, ich habe das ein paar Tage genutzt, weil ich ja, wie eben eingangs berichtet, immer das
genau, du bist vor der Welle.
Ja. Ich brauche keine PS im Auto, aber ich brauche PS in KI, wenn es so gefühlt ist. Ich habe da auch nicht mehr gemerkt. Angeblich sollte das besser mit den Agenten zusammenarbeiten. Ja, ich glaube, als Privatanwender, das ist irgendwas, das merkst du nur in KI-Laboren, aber selbst spürst du das gar nicht. Dann stand da auch immer schon bei, nur bis zum 22.06., dann sollst du dafür bezahlen. Das war also nicht mehr im Rahmen des Abos, sondern das war so ein bisschen anteasern hier, wenn du das gute Zeug haben willst, dann gewöhn dich schon mal dran, und wenn du dich dran gewöhnt hast, dann zahl bitte auch demnächst ad hoc dafür. Ich glaube, das war nicht ein Zeichen an andere Länder, sondern das war ein Zeichen an Auswaffik, die sich ja zugegebenermaßen so ein bisschen mit dem Pentagon angelegt haben oder mit dem Verteidigungsministerium und auch mit dieser Trump-Administration, weil angeblich ist ja OpenAIs 5.5 genauso gut. Das war nicht verboten worden. So, und das ist natürlich jetzt, wenn man es mal so aus unserer Finance-Brille betrachtet, ein super GAU für jeden CFO, weil die sind kurz vor einem Börsengang. Du baust ein neues Geschäftsmodell auf, in dem du weg willst von deiner, sag mal, Flatrate hin zu einem userzentrierten Modell, wo du dann zusätzlich abrechnen kannst. Das planst du natürlich auch ein. Du sagst, du bist führend in deinem Modell, und plötzlich nimmt man dir praktisch, ja, auf der Autobahn die Vorfahrt, und du bist nicht mehr vorne. Und das staatlich reguliert.
Absolut. Wird wahrscheinlich so sein, ja. Ich weiß, dass es da unter den diversen KI-Unternehmen mittlerweile, eher Auseinandersetzungen gibt. Ja, wer sieht da was? Kann ich übrigens empfehlen, hier ein bisschen kurze Werbung für einen anderen Podcast. Da gibt's die OpenAI Story bei Spotify, kann ich sehr empfehlen, sehr schön aufbereitet, sich das mal anzuhören, wie es da in den letzten Jahren überhaupt zu diesem ganzen Thema gekommen ist. Und wer da auch, da sind wirklich die bekanntesten Namen, Elon Musk fällt, weiß ich nicht wie oft alleine, ja, wer da alles aus dieser Tech-Bro-Bubble in den USA da seine Finger im Spiel hatte, beziehungsweise immer noch hat. Ja.
Mhm. Da legen wir hier definitiv in den Shownotes. Interessant hieran ist ja noch was anderes. Also gerade diese nutzerbasierten Abrechnung. Und ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst war. Microsoft hat Anfang Juni angefangen, nicht mehr pauschal KI-Token abzurechnen, weil die einfach gesagt haben, das rechnet sich für uns nicht. Wir haben da so Leute, die machen 3 Anfragen, und dann haben wir so Leute wie den Winkler, der jeden Tag da irgendwie versucht,
verbrennt die Tokens, als gäbe es nichts anderes.
Ja. Und deswegen haben die umgestellt. Und Adesso hat gesagt, seit Anfang Juni hat sich unser Verbrauch der Tokens zum Teil verhundertfacht. Verhundertfacht. Also die haben Leute, die 5-stellige Beträge mit KI verbrennen.
Genau, also ich habe quasi andersrum die Zahl nämlich gelesen, dass es mittlerweile soweit ist, dass die ursprüngliche Tokenanzahl, die sie bei der Flatrate hatten, jetzt innerhalb von 2 Stunden verjagen. Also das, was du im Monat sonst über die Flatrate hattest, ja, in 2 Stunden verbrannt hast. Also wenn du es hochrechnest, dann kann man sich natürlich relativ schnell ausmalen, was für Dimensionen das annimmt. Dass das aber, also meine persönliche Meinung schon relativ lange ist, dass das doch eigentlich logisch war, dass wir irgendwann dahin gehen werden, dass diese Pricing-Modelle sich so nicht halten werden, wie wir die alle kennengelernt haben. Jetzt sind wir die natürlich alle gewöhnt. Das wäre so, als ob dir einer sagen würde, dein Netflix-Abo kostet nicht mehr, ich weiß nicht, was es aktuell kostet, so und so viel Euro im Monat, sondern das kostet Minute an Filmen oder Serien, die du guckst. Ja, dann würden die Leute ja auch sich wundern, wenn sie auf einmal die Movie-Nacht mit 7 Stunden gemacht haben, dass sie dann plötzlich vielleicht ihre bisherige monatliche Pauschale überschritten haben. Das wird auch immer mehr kommen. Also meiner Meinung nach müssen sich da alle drauf einstellen, dass die damit verbundenen KI-Kosten im Unternehmen halt sukzessive immer teurer werden. Und die Einsparungen, die man sich mal langfristig mit KI-Einsatz vorgestellt hat, dann im Zweifel vielleicht geringer, vielleicht auch gar nicht im Rahmen oder zur Diskussion stehen, ja, sondern im schlimmsten Fall wird es so vielleicht sogar für dich teurer am Ende des Tages.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind im Moment in so einer Übergangsphase. Also ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass Oracle in diesem Jahr 21.000 IT-Mitarbeiter entlassen hat.
Ja.
Ich meine so von 140.000 auf 120.000 runter. Das sind die Dinge, die jetzt so langsam anfangen. Weil ich gebe dir recht, Stand heute ist es so, jetzt bleibe ich mal bei dem IT-Dienstleister aus Dortmund. Du gibst das deinen Mitarbeitern und sagst, hier, probiert das aus. Die probieren das aus und stellen fest, boah, ich schaffe meine Arbeit statt in 8 Stunden in 2. Was machen die in den anderen 6 Stunden? Nochmal 3-mal das Gleiche für andere Kunden? Oder sagen die, oh, heute mache ich mal ein bisschen früher Feierabend und spiele eine Runde Tennis. oder kümmere mich um meine Familie.
Ja, also bei mir schlagen da ja auch zwei Herzen in der Brust. Ich kann das auf der einen Seite total verstehen, dass Unternehmen dann diese Conclusio ziehen und sagen, okay, wir können da entsprechend Personal abbauen. Wie gesagt, meiner Meinung nach immer schon müsste das jedem klar sein, dass das im Zweifel nur ein kurzfristiger Effekt ist, was ja bei gewissen Summen und einer gewissen Zeit auch okay sein kann. Ja, füttert man sich halt wieder entsprechenden Speck an, ja, dass das aber hinten raus mindestens auf das alte Niveau vielleicht zurückgehen kann. Wie gesagt, vielleicht wird es sogar noch teurer. Ich meine, stell dir vor, du gehst auf eine rein tokenbasierte Abrechnung und du krempelst dein Unternehmen so brutal um, dass wirklich deine Backbone auch über KI läuft und du da gigantische Tokens am Tag verbrennst, wenn du dein Unternehmen Ceteris Paribus so weiterführst. Da kann man ja wirklich relativ einfach mit einem Dreisatz ausrechnen, was sich das dann im Zweifel kosten könnte, ne?
Ja, Thomas, da schließt sich jetzt aber der Kreis. Weil du darfst eigentlich nicht sagen, ich mache so weiter wie bisher. Es war ja schön, dass wir alle ChatGPT, Claude, Gemini und wie sie alle heißen, ausprobiert haben. Du musst eigentlich zwangsläufig zu einem Open-Source-Modell kommen und dir deine eigene Infrastruktur entweder aufbauen oder zumieten. Und dann hast du vielleicht, und dann landest du nämlich genau bei diesem Burggraben, die Data-Center, die nun gebaut werden sollen, auf der Erde, im All, auf dem Mond, keine Ahnung, dass du genau das benötigst, um dich komplett auf die Fresse zu fallen, um auf gut Deutsch zu sagen. Weil wenn du hier abhängig bist, wenn du einmal in so einem Mikrokosmos drin bist, und dann zieht dir einer den Stecker, so wie das jetzt mit den Swofic 5 passiert ist. Dann bist du tot.
Aber was wäre deine Empfehlung? Würdest du dann auch vorschlagen, dass die Infrastruktur auch wieder bei dir ist? Oder gehst du dann trotzdem über Cloud-Anbieter-Modelle, wo du ja trotzdem wieder die Möglichkeit hättest, dass da der Stecker gezogen wird? Jetzt mal hart formuliert. Irgendwann kommt dann einer der geneigten Leute, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben, auf die Idee zu sagen, okay, dann mache ich wieder eine Konsolidierungswelle im Cloud-Anbieter-Bereich und dann hole ich das ja auch wieder zurück. Weißt du?
Ich glaube, dass du im Moment gar keine Wahl hast, darüber nachzudenken. Also Stand heute ist nicht die Diskussion, die wir in Deutschland führen müssen, entwickeln wir unsere eigenen LLMs mit Mistral und Cohere und hast du nicht gesehen. Sondern die Frage ist eher, haben wir die Data Center und haben wir die Infrastruktur? Und wenn ich dann höre, dass wir sowas bauen wollen, aber schon die Anwohner wieder auf der Barrikade stehen und sowas wieder 10 Jahre dauert, bis wir einen Bauantrag durch haben. Ja gut, dann können wir es auch vergessen. Und dann sind wir halt immer zwangsläufig abhängig von der Microsoft, die dann vielleicht in Holland noch ein Datacenter hat. Oder ich bin immer über einen großen Teich mit allem, was das bedeutet. Oder aber ich muss den Chinesen vertrauen, was sich ja auch nicht so richtig gut anfühlt. Also friss oder stirb ist es im Moment. Was ich nicht empfehlen kann, ist wieder dir ein eigenes Rechenzentrum aufzubauen, weil ich, gut, jetzt bin ich kein ITler, der dir sagen kann, ob das überhaupt noch möglich ist mit den Nvidia-Chips, die du da brauchst und ob du überhaupt diese Zyklen mitgehen kannst. Wobei ich unterstellen würde, wenn du nicht jedes Modell, wenn du irgendwann sagst, ich brauche nicht das beste Modell, es reicht mir ein Modell, was, wie du es eben beschrieben hast, einfach immer nur Verträge ausfüllt nach dem Standard. Da wäre für mich sogar die Frage, reicht da nicht ein Algorithmus aus?
Klar, natürlich. Es geht ja eher darum, dass du dir am Ende des Tages die Logik einmal über deine KI zusammenbaust. Das sind ja wirklich sehr einfache Tasks. Aber wenn ich mir jetzt wirklich, also gehen wir mal ein bisschen wir stehen ja auch nicht weit davon entfernt, dass du wirklich ganze Produktionszyklen in einer Produktionsanlage am Ende des Tages darüber steuern lassen kannst, ne? Dass du da nicht mehr 3-Schicht-System mit 20 Mann in der Halle, sondern du hast pro Schicht vielleicht nur noch 2 Mann in der Halle, ja. Und dann würde dir aber auf einmal dein zugrunde liegendes Modell weggenommen werden, dann geht das ja nicht mehr. Du kannst ja aber nicht von heute auf morgen dir dann wieder für deine 3 Schichten die 20 Mann zurückholen. Im Zweifel hast du die halt einfach nicht mehr. Dann musst du sie erstmal am Markt holen. Du müsstest dann, ne? Also, worauf ich hinaus will, ist, ich verstehe das alles total, du kannst da auch nicht warten, Haken dran, aber ich würde mal sagen, da ist einfach so ein unterschwelliges Risiko drin. Ja, wahrscheinlich muss man es auch einfach nehmen, weil es schlichtweg keine Alternative gibt, weil, wie du auch richtig gesagt hast, ich sehe jetzt kein europäisch oder respektives deutsches Alternativkonstrukt, weder was Rechenzentren angeht, noch was überhaupt KI-Modelle angeht. Und es gibt so ein paar zaghafte Pflänzchen, aber ja, dein Beispiel, ich glaube, das auf Groß-Gerau oder welche Kommune war das, die dann den Bau vom Rechenzentrum final abgelehnt hat, abgestellt, ne? Fragt man sich natürlich, okay, wie kommen die Leute da drauf, ja, dass die dann solche Zukunftsthematiken dann wegwischen,
ja? Naja, es gibt ja immer zwei Seiten, über die man diskutieren kann, ne? Also Rechenzentren brauchen Strom und Rechenzentren brauchen Wasser für die Kühlung. Im Grunde genommen habe ich mal irgendwo gelesen, dass so ein Datacenter für KI-Chips genau das gleiche braucht wie eine Stadt. Deswegen baut man die gerne auch an Städten, weil da sind die Leitungen schon, ne? Die Wasserleitungen und die Stromleitungen etc. Das heißt, die kannst du nicht irgendwo mitten aufs flache Land bauen.
Ja, absolut.
Und dass man dann natürlich dagegen ist, wenn man sagt, okay, dann das Grundwasser sackt ab und dann baut man mir noch ein Kraftwerk vor die Nase und so weiter. Das kann ich ja persönlich verstehen, das ist immer not in my backyard. Aber die Quintessenz ist halt, dass man dann abgehängt wird, nicht weil man das LLM nicht im eigenen Land hat, sondern eher, weil man dann nicht die Datenkapazitäten hat und jeder irgendwie so ein Unterseekabel natürlich auch gerne mal einfach cutten kann.
Ja, klar, ist kritische Infrastruktur. Also ich verstehe das auch alles. Ich habe natürlich eine eigene persönliche Meinung, die mag aber auch natürlich mit meinem beruflichen Hintergrund irgendwie zusammenhängen. Da bin ich dann manchmal eher der Meinung, dass man, ich weiß, dass es Strom kostet und Wasser kostet, aber wenn ich halt keine Abhängigkeit an diesen Stellen haben will, dann bin ich gezwungen, da vielleicht einen Malus hinzunehmen. Momentan scheint aber die andere Sicht da irgendwie eher, zumindest aus politischer Richtung, kommt es mir so vor, gewichtiger zu sein. Aber dann darf man sich über andere Probleme nicht wundern. Und das war dann vielleicht nur ein kleiner Vorgeschmack.
Ja, das Einzige, was mir immer bewusster wird, je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige, ne, ist, kann dieses Geschäftsmodell überhaupt funktionieren, was dort diese riesigen Billionenbewertungen aufrechterhält? Weil ja, der Trend, Datacenter zu bauen, Burggraben zu schaffen, der Nutzen ist vollkommen klar. Aber auf die lange Sicht, wenn keiner mehr einen Job hat, weil die KI einen Großteil der Jobs außerhalb des Handwerks und Handwerker vielleicht durch Robotik auch irgendwann wegrationalisiert, wer zahlt denn da noch für die Produkte, die da hergestellt werden? Oder werden die so günstig, dass jeder einfach von 5,50 Euro leben kann? Dann frage ich mich aber, wer wiederum den ganzen Rotz mit den Daten sind da bezahlt.
Das ist ja schon fast eine philosophische Fragestellung, ne? Also frage ich mich ehrlicherweise auch, wie das langfristig dann aussehen soll, wenn so viele Arbeitsplätze dadurch wegfallen und es eigentlich keine Alternativen gibt, ne? Da ist auch die Frage, irgendwann wird es mit Sicherheit entsprechende Regulatorik, zumindest mal in Europa, geben, was vielleicht auch den Austausch von Manpower durch KI angeht. Ja, das gesagt, ich nehme mal ein Beispiel sehr konkret, nehme den medizinischen Bereich. Heute schon ist die KI sehr, sehr gut in der Lage, mit Röntgenbildern, mit Blutwerten, mit sonstigen Patientendaten eine Diagnose zu stellen. Ja, das heißt eigentlich, jetzt mal ganz hart formuliert, brauchst im Krankenhaus vielleicht nicht mehr 5 Ärzte pro Station, ja, sondern vielleicht nur noch einen. Da bin ich mir aber ziemlich sicher, dass das so bei uns zumindest nicht durchgehen wird. Ja, dass da mit Sicherheit gesagt wird, nee, das muss schon immer noch irgendwie sehr stark über die menschliche Komponente abgebildet werden. Das mag in den USA aber vielleicht ganz anders sein. Die werden das mit Sicherheit deutlich libertärer ausgestalten am Anfang. Ja. Was mich aber in dem Zusammenhang noch interessieren würde, ist, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, ja, und du hast eine gewisse Größenklasse, du bist prüfungspflichtig. So, du baust dein Backbone, dein wesentliches IT-System immer mehr und mehr auf KI um. Und bist damit am Ende des Tages auch von ausländischen, also sprich außereuropäischen Modellen abhängig. Dann kommst du oder irgendjemand aus deinem Berufsstand als Kollege daher und prüft. Wie würdest du das dann in der Risikobeurteilung denn klassifizieren? Es ist ja schon ein Risiko da. Es ist natürlich schwer zu quantifizieren kann man es vielleicht sogar noch, weil man sagt, okay, die Bude rauscht ab und hat aktuell folgenden Wert, aber Eintrittswahrscheinlichkeit, ja, welche Maßnahmen dagegen, was, nur grob pauschal, aber was würdest du...
Du bist so deutsch, ne? Das ist so wirklich typisch. Also, ich muss ein bisschen, ich war letzte Woche bei dem Management Controlling Kongress in Bad Oeynhausen und da gab es eine ähnliche Diskussion in der Podiumsdiskussion. Ich hatte mich fast bei jeder Frage da mal gemeldet und da hieß es dann nämlich auch, oh, ich hoffe, die Mitarbeiter, die machen nichts, weil ich bin auch noch Compliance-Beauftragte bei uns im Unternehmen. Ich habe gesagt, sag mal, ist das nicht ein bisschen naiv? Also, ich habe ja nur zwei Dinge, die ich tun kann. Entweder ich sage, ich will kein Risiko eingehen, also so, ich mache alles wie bisher. Dann werde ich aber irgendwann kein Geschäft mehr haben, weil mich alle anderen aufgrund abnehmender Grenzkosten und so weiter abhängen werden. Oder aber ich gebe eine abgeschirmte Umgebung. Das ist das, was die ganzen Leute jetzt mit Copilot machen, als ob das das Heilmittel wäre. Und es ist doch naiv zu denken, dass die Leute dann nicht privat dann doch die Dinge sich aufs Handy schicken. Und mein Lieblingssatz ist dann immer, naja, mir braucht keiner was von Datenschutz und Risiko und so weiter erzählen, wenn die Leute noch WhatsApp nutzen. Das ist immer mal so mein Standard. Alle nutzen WhatsApp, obwohl du genau weißt, die ganzen Scheißdaten gehen alle Richtung USA und ich habe halt auch schon M&A-Verträge über WhatsApp gekriegt. Und so ist halt die Welt. So, um deine Frage zu beantworten. Ich mache sowas genau mit einem Kunden gerade. Wir haben mit Claude Coburg Prototypen gebaut, mit denen wir buchen können, mit denen wir eine Bilanzanalyse machen können, Fehlersuche in den Buchungen, um die Buchhalterin zu entlasten. Und das war das Prototyping. Und wir haben ganz bewusst gesagt, wir wissen, das ist USA, wir wissen, die Daten sind jetzt hier vielleicht nicht ganz so sicher, die gehen vielleicht auch rüber. Aber wenn ich das jetzt nicht tue, hat mir der CFO gesagt, dann kommen wir nie an den Punkt, der nutzt Microsoft Business Central. Und dort gibt es die Möglichkeiten, KI-Agenten anzulegen. Jetzt nutzen wir diese Prototypen und versuchen, wir haben es noch nicht geschafft, muss ich dazu sagen, das eins zu eins zu kopieren in die Agenten, um dann diese Funktionalitäten wiederum der Buchhalterin zur Verfügung zu stellen im ersten Schritt, damit sie 8 Stunden Arbeit in 2 Stunden Arbeit schafft. So mit Abstimmung etc. Und die Begründung ist natürlich auch da, dann liegt es bei mir in der Serverumgebung beziehungsweise dann in Amsterdam oder wo auch immer dort Microsoft hostet. Und wir behalten den oder Human in the Loop. Das heißt, der letzte Schritt, bevor gebucht wird, bleibt beim Menschen. Und das ist das, was ich als Prüfer sehen möchte. Ich möchte nicht eine unkontrollierte KI, die etwas tut, was ich nicht mehr nachvollziehen kann, sondern ich möchte, dass diese KI nicht mehr Rechte hat, als die Buchhalterin die buchen kann. Das ist aber auch schon so eingestellt. Das müsste ich jetzt prüfen. Ist das so? Ne, weil sonst könnte ja jeder durch die KI-Agenten sämtliche Berechtigungskonzepte aushebeln. So, der nächste Schritt ist, wen mache ich denn verantwortlich, wenn irgendwas schief läuft? Und ich kann ja schlecht dem KI-Agenten verkloppen und sagen, ich schmeiß dich raus, wenn das nicht funktioniert, sondern ich muss ja irgendjemand anderen haben, will jemanden rausschmeißen. Aber irgendwie braucht man ja immer noch in unserer Welt vom Risiko jemanden, den ich verantwortlich machen kann. Und wenn es letztendlich der Vorstand oder die Geschäftsführung ist.
Also verstehe ich ja noch total, weil das ja am Ende des Tages über den Funktionsbereich Rechnungswesen abzielt. Da frage ich mich jetzt nur wieder, weil wir das gerade kurz hatten als Diskussion. Also ihr habt da eine Buchhalterin, ja, die hat bisher quasi im klassischen Ansatz die Buchhaltung abgewickelt. Jetzt habt ihr ihr KI-Unterstützung gegeben, wo sie am Ende des Tages quasi Last Resort ist, nochmal drüber guckt und dann Ja oder Nein sagt. Müsste sich ihre Arbeitszeit ja auch erheblich reduziert haben. Oder hat sie jetzt andere Themengebiete? Also das heißt, dann ist ja die Frage Kostenersparnis. Sage ich ihr jetzt, dein Vollzeitjob wird auf ein Drittel runtergefahren? Oder was mache ich damit? Also kleine Randdiskussion jetzt nur, ja?
Ja.
Wenn ich jetzt aber aus Prüfersicht noch mal ein paar Stufen höher gehe, das Gesamtunternehmen betrachte, sage, okay, die Leistungserbringung des ganzen Unternehmens hängt so im Wesentlichen mittlerweile von KI ab. Es geht mir nicht nur noch um die finanzielle Berichterstattung, ja, wo ich sicherstellen will, dass da wirklich auch die Rechnungen passen, ich saubere Cut-Offs habe und so weiter und so fort. Das ist völlig nachvollziehbar. Aber wenn ich die Stufen höher gehe, dann ist für mich die Frage Gesamtrisikobetrachtung für das Unternehmen an sich. Wäre das Unternehmen, wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, wie das bei Claude 5 gewesen ist, das wäre jetzt alles schon so umgestellt. Die Agenten waren auf Fable 5 entsprechend eingestellt, ja, und das fällt weg. Was passiert mit dem Laden? Können die schnell auf einen alten Stand zurückgehen? Unterstellen wir mal, das würde vielleicht gar nicht gehen oder würde zu erheblicher Friktion führen. Es läuft halt nicht mit 2 Mausklicks dann einfach weiter, sondern wenn du Pech hast, ein paar Tage oder Wochen erhebliche Mehrarbeit. Und da würde mich jetzt wirklich, ich weiß, das ist sehr deutsch, ne? Aber wie würde man jetzt als Prüfer am Ende des Tages sowas dann irgendwie beurteilen? Weil ich kann dir schon sagen, was jetzt meine PE-Kumpels sagen würden. Die würden ja im ersten Moment sagen, Mensch, was für eine geile Bude. Hart durchautomatisiert, der ganze KI-Wahnsinn drin, EBIT-Margen-Expand bis zum geht nicht mehr, mega geil, lass uns den Laden kaufen, ja? Und dann sage ich, komm, ich ruf mal den Daniel an, der soll mal FDD machen und dann guck mal ein bisschen übers Risiko, gucken uns mal die Prüfungsberichte an und spätestens da würde ich auf jeden Fall ja irgendwie was von einem WP drin sehen haben wollen. Jetzt haben wir ja schon gelernt, du bist wahrscheinlich Deutschlands einzigster total risikoaffiner WP.
Ja, Risiko ist mir schon wichtig, aber also 2 Dinge, das ist ja auch ein PE-finanzierter Nukleus von einem Fonds, so ein Pascher. Punkt 2, es ist ja nichts anderes als das, was ich in meiner IT-Prüfung heute schon tue. Ne? Wir gucken uns ja heute schon an, wie sind die SLAs zum Beispiel mit dem Cloud-Anbieter und wie schnell kann ich dann ein Backup fahren, weil das ist ja im Grunde genommen fast eher die Regel, dass du Angriffe hast von außen, was deine komplette Produktion stilllegt. Ne? Jetzt war es, gut, war kein Hackerangriff angeblich, aber wenn ein Bauteil bei der Bahn dann die Bahn für 3 Stunden lahmlegt, das kostet auch schon ein paar Millionchen. Und diese Dinge nehmen zu, Novo Nordisk wurde, glaube ich, gerade gehackt. Da haben sie irgendwie 25 Millionen Euro Lösegeldsumme. Und wenn die nicht bezahlt werden, wird das alles ins Darknet gestellt. Ja, das ist unsere neue Realität. Was soll ich dazu sagen? Als Prüfer kann ich ja nur sagen, was tut ihr für den Fall, wo das passiert? Und für mich wäre so eine Abkehr, dass ein Modell plötzlich weg ist, genau das Gleiche. Dann müsste ich einen Notfallplan haben. Und der Notfallplan, und mit solchen Dingen werden wir uns zunehmend beschäftigen müssen, sieht dann so aus, dass ich zum Beispiel im Hintergrund ein Open-Source-Modell habe, ohne Abhängigkeit, und dass ich 2, 3 Modelle habe. Oder dass ich die KI so nutze, dass sie halt nicht diese neuronalen Netze nutzt, sondern wirklich mehr und zunehmend und da habe ich gleich ein ganz gutes Beispiel für dich, zunehmend auf Algorithmen arbeitet, weil das verlernen wir. Und hier kommt mein Beispiel, weil ich gestern selber diese dusselige Erfahrung gemacht habe. Ich hatte eine Excel-File und dummerweise hatte ich nur ein PDF mit einer ziemlich langen Tabelle. Und das wollte ich miteinander abgleichen, habe mich für relativ schlau gehalten und habe die KI mal machen lassen. Hat ewig gedauert. In der Zeit hätte ich es abtippen können. Die richtige Lösung wäre gewesen, ich versuche diese Liste, die ich als PDF bekommen habe, in Excel zu bekommen. Hätte länger gedauert, weil habe ich auch noch immer noch nicht bekommen. Aber das wäre der einfache Weg gewesen. Nur, du verlernst einfache Wege oder andere Wege, weil du mittlerweile denkst, du könntest mit der KI jedes Problem lösen. Und deswegen verbrennst du Token ohne Ende, weil du die Dinge, die du sonst bei Google eingegeben hättest, mittlerweile bei ChatGPT eingibst. Mhm. Und du kriegst ja auch nicht bessere Antworten, zumal seit Google das umgestellt hat auf KI. Und trotzdem machst du das. Du wirst immer denkfauler.
Ja, absolut. Also da kann ich jetzt auch noch ein lustiges Beispiel anbringen, wo ich gelernt habe, es ist einfach wichtig, dass man einfach irgendwie in gewissen Bereichen immer noch selber Firm ist. Ich habe Folgendes nämlich gefragt. Ich habe eine leere GmbH, die sollen die Abwicklung und jetzt kann sie natürlich klassisch liquidieren. Ich habe aber mal irgendwann irgendwo aufgeschnappt, du kannst eine GmbH auch in Gesamtrechtsnachfolge auf den alleinigen Gesellschafter verschmelzen. Dann ist die GmbH weg. Er muss natürlich nur alles dann auf sich als Privatperson übernehmen, was noch in dieser GmbH geklebt haben mag.
Anwachsung.
Genau, eine Anwachsung. Und das habe ich der KI als Frage gestellt. Und ihre Antwort war, nee, geht nicht. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, das ist falsch, weil hier, guck mal hier und guck mal hier und guck mal da. Und dann hat sie angefangen, das zu revidieren. Ich habe es dann darauf geschlossen, dass wahrscheinlich noch bisher sehr wenige Leute die KI wohl diese Fragestellung gegeben haben, ja, und sie deswegen da noch nichts mit zu tun hatte. Aber wenn ich das gar nicht gewusst hätte, dann hätte ich dann einfach realisiert, ja gut, okay, das geht nicht. Ja, dann habe ich da wohl keine Alternative. Also deswegen, klar, da hast du völlig recht. Da geht so ein bisschen manchmal der logische Menschenverstand verloren und B, ja, man gewöhnt sich auch daran und denkt, ich kann damit alles lösen, obwohl es manchmal einfacher wäre, zur Not nochmal eine E-Mail zurückzuschicken und zu sagen, schick mir das mal kurz in Excel und dann machst du einfach wieder Standard Excel-Vergleich mit einer schnell getippten Formel, ne? Das verstehe ich total.
Wir verlernen das. Und du kriegst nur noch KI-Dokumente von links nach rechts. Du schickst ein KI-Dokument weg.
Fürchterlich.
Und bekommst das zweite KI-Dokument zurück, was komplett anders aussieht als das, was du weggeschickt hast. Das ist immer mehr Text. Also fragst du die KI, fass mir das mal zusammen. Überall läuft mittlerweile jedem Meeting, außer bei uns hier so ein Firefly oder sonst irgendwas mit.
Genau, es wird alles transkribiert, aber ich mache es mittlerweile so, dass ich das von mir weise, weil das, was du gerade gesagt hast, das kenne ich auch. Hey, kannst du mir das mal zuschicken? Dann kriegst du eine E-Mail, machst das auf, siehst, boah, das sind jetzt 17 Seiten Text und ich kann genau sehen, dass der Claude das gebaut hat, ja. Mhm. Ich habe gar keinen Bock, das zu lesen. Ich jag das selber rein, fass mir das zusammen, lese dann zwei Seiten und denk, das, was für ein Wahnwitz. Deswegen das weiß ich von mir. Also wenn einer sagt, hier schnell für dich, habe ich mal was zusammengetragen und ich mache das auf und sehe, Claude hat wieder 17 Seiten zusammen fabuliert, dann bin ich da raus. Das gucke ich mir nicht an.
Das ist halt die Faulheit, die sich da mittlerweile durchsetzt, weil gute Dokumente sind nicht lang. Gute Dokumente kannst du, wie würde Herr Merz sagen, auf den Bierdeckel schreiben.
Richtig. Ja, genau, das ist ja auch so. Also was will Management Reporting, der Klassiker, was willst du sehen? Eigentlich den One-Pager, ja, wo du zack, zack, zack die wesentlichen Dinger hast, wo du noch eine kurze Kommentierung hast, durch. Was kriegst du in der Regel? 17 Seiten Reporting, ja, wo du dich durchfressst und denkst, okay, wow.
Ja. Gut, so, dann haben wir KI einmal durchgearbeitet. Wir haben noch zwei große Themen, vielleicht auch drei, weiß ich nicht. Du hast aufgeschrieben Ölschwemme. Der Ölpreis ist fast $40 nach unten gerasselt jetzt durch.
Ja, ist wieder auf Vorkriegsniveau quasi, ne?
Ja, so knapp 73 US-Dollar und damit könnte man ja eigentlich annehmen, dass es mal auch mal an den Tankstellen günstiger wird. Also eigentlich müsste das ja wirken wie eine Sonderkonjunktur.
Ist auch, ne? Also wenn ich jetzt heute an den Tankstellen vorbeifahre, da steht nicht mehr 2 irgendwas. Also ich hatte jetzt heute irgendwie man merkt, dass die Preise anfangen zurückzugehen, aber auch da, das läuft sich langsamer aus, als am Ende des Tages der Ölpreis selber
aber
reagiert.
Aber kommt nicht jetzt der Tankrabatt wieder, also der läuft doch
jetzt
aus.
Das ist jetzt die spannende Frage. 30.06. läuft der aus, hat übrigens dann für 2 Monate, so wie ich gelesen habe, irgendwie knapp 1,6 Milliarden Euro Staatshaushaltbelastung mit sich gebracht. Ist eine...
Ja, das ist...
Also nur, um es mal in Vergleich zu bringen, weil ich das eine interessante Zahl fand, ein Jahr Deutschland-Ticket kostet die Bundesrepublik Deutschland ungefähr 1,5 Milliarden Euro.
Es ist, da gab es eine Riesendiskussion, dass das zu günstig ist und das war eine Schnapsidee, aber das ist halt die Automobillobby in Deutschland. Sei es drum, das heißt, wir werden am 1.7. wieder ordentlich merken, dass die Preise da oben gehen.
Ja, das wird wahrscheinlich so sein, deswegen ich gehe davon aus, dass es noch eine ganze Zeit lang dauert, bis es auch an den Tankstellen dann spürbar wieder auf ältere Niveaus zurückgeht, ja.
Sollte aber kommen. Eigentlich das größere Thema ist das durchgesickerte Entwurf der Rentenreform.
Eieiei.
Das ist ja so ein Dauerthema auch bei uns beiden hier, ne? Als ob wir uns schon so gedanklich an die Rente anpirschen, wobei uns das wahrscheinlich wahrscheinlich nicht mehr treffen wird. Du bist ja noch ein Jahrzehnt jünger als ich. Also von daher, wollen wir mal durchgehen?
Ja, ist ja, kannst du wahrscheinlich zwei separate Folgen drüber machen, aber lass uns mal über so die wesentlichsten Dinge auf jeden Fall schon mal drüber gehen. Ja. Ich frage dich jetzt einfach, was ist das Thema, was dich am meisten überrascht hat aus dem Vorschlag? Oder gab es gar keinen, wo du gesagt hast, Mensch,
doch,
wow.
Doch, also es gibt eins, was mich überrascht hat, das ist, dass die Rente mit 63 wieder wegfallen soll, wobei da gibt's ja schon wieder ein großer, also eigentlich war ja, das Ding war kaum durch, 33 unlesbare, wie sagt man, Punkte aus dieser Rentenkommission, die das ausgearbeitet hat, aber die Leute haben sich schon wieder aufgeregt. Jeder hatte irgendwas, worüber er sich aufregen kann. Da zeigst du wieder, dass in Deutschland, du darfst nie was wegnehmen, es muss immer was draufgepackt werden, das funktioniert aber nicht. Wobei ich mich auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aufgeregt habe über den Bruder Müller. Der war ja damals BASF-Vorstand, der gesagt hat, eigentlich Deutschland, das funktioniert wie eine Restrukturierung im Konzern oder beim Unternehmen, da wird man auch einmal richtig restrukturieren. Ich habe gedacht, was erzählst du für ein Bullshit hier? Keine Ahnung, nur weil du ein Vorstand warst von einer Firma, die du auch noch schlecht gemanagt hast. Und Restrukturierung heißt, ihr nehmt Milliarden in die Hand, um irgendwem Abfindungen zu geben. Können Sie ja gerne machen. Hier, wenn die Rente mit 63 geht weg, dafür kriegst du 500.000 Euro. Und dann sind ja nicht mehr auf der Payroll. Was für ein Quatsch. Aber gut, Seitenthema. Also das war mein, wo ich gedacht habe, das überrascht mich, dass sie das jetzt wieder so, obwohl es noch gar nicht so lange drin ist, rausnehmen. Und was mich angenehm überrascht hat, weil ich das schon sehr, sehr lange erwartet, ist diese Kapitalsäule. Der langsame Aufbau nach schwedischem Vorbild, dass du endlich mal an eine kapitalgedeckte Rentenfinanzierung kommst. Und ich meine, ich habe 1997 Abitur gemacht und ich hatte, wie hieß das, Sozialkunde oder so als Fach. Und da haben wir damals schon gesprochen, es gibt den demografischen Wandel und das einzige Mittel dagegen wäre eigentlich eine kapitalgedeckte, weil das wird einfach nicht mehr funktionieren. Und es hat ja nur knapp 30 Jahre gedauert, 29 Jahre gedauert, bis wir da hinkommen. Und dann auch nur 2%. Aber es ist auf jeden Fall der richtige Weg. Was waren deine Punkte?
Also tatsächlich auch. Ja, da war ich sehr überrascht, weil ich bin davon ausgegangen, dass das Thema so in der Form nicht angepackt wird. Es gab ja, erinnert sich vielleicht der ein oder andere noch, damals Ampel-Regierung, das Thema Generationenkapital. Da wäre der Kapitalstock anders aufgesetzt worden. Und da hatte ich das Gefühl, das wird so zerrissen, ob die Idee, wie das da vorgeschlagen worden ist, ob das eine gute oder schlechte ist, lassen wir mal außen vor. Ja, aber der Grundgedanke, der dahinter gesteckt hat, den fand ich da schon ziemlich gut, muss ich ganz klar sagen.
Aber warum sollte das schlecht sein? Jetzt, also wenn uns.
Ich glaube, weil die, also ich sag mal, die Frage ist ja, wenn du musst ja einen Kapitalgrundstock auflegen. Aus welchen Mitteln machst du das jetzt? Ich glaube, damals Generationenkapital, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, da gab es eigentlich so. Ja, gab es drei Varianten. Variante 1 auch, ähnlich wie jetzt am Ende des Tages. Ja, es muss neben den Rentenbeitragszahlungen noch ein zusätzlicher Beitrag geleistet werden, um es dann aufzubauen. Da haben viele gesagt, das dauert zu lange, ist eigentlich nicht zielführend. Es müsste irgendwie mit einem Big Bang ein gewisser Betrag hinzugeführt werden. Deswegen gab es dann die Alternative, dass gesagt wurde, einmalige Vermögensabgabe, Thema Reichensteuer oder sowas dafür zu benutzen. Und dann, ich glaube, das wäre eigentlich auch dann der Weg gewesen, den sie gegangen wären in der Ampelkoalition, dass sie gesagt haben, wir machen Bundesdarlehen. Ja, also dass du am Ende des Tages von staatlicher Seite Schulden reinschiebst und die Schulden dann mit Steuerzahlung wieder refinanzieren musst, irgendwie hinten raus. Ja, was in meinen Augen okay gewesen wäre, weil ob ich jetzt Steuern zahle oder Sozialversicherungsbeiträge, ist mir persönlich ehrlicherweise ziemlich Wumpe. Ich weiß, die Leute versuchen das immer sehr zu differenzieren. Ich weiß auch, dass es da Unterschiede gibt, aber am Ende des Tages ist es ja nun mal Geld, was mir für meine Netto-Kaufkraft weggeht. Ja? Und dann ist nur die Frage, was passiert damit hinten raus, was kriege ich für eine Gegenleistung am Ende des Tages? Also da wäre ich auch schon mit dabei gewesen, dass es jetzt dann doch wieder zurückgekommen ist als Idee, hat mich sehr überrascht, positiv. Der Vorschlag, das sind ja 2%, ja, dass das bei Angestellten, Arbeitgeber, Arbeitnehmer anteilig aufgeteilt werden soll. Ja gut, wie willst du es auch anders machen, um es irgendwie politisch durchzubekommen? ein bisschen hart, finde ich, ist so für das Thema Selbstständige, vor allen Dingen die, die jetzt noch nicht selbstständig sind, ja, also die ja Bestandsschutz haben, sondern dass neue Selbstständige am Ende des Tages auch in die Situation reinkommen werden, dass sie neben der verpflichtenden Rentenversicherungszahlung auf Basis ihres Einkommens auch noch diese 2% selber volltragen müssen. Das ist dann schon, könnte man sagen, für diese Berufsgruppe dann vielleicht auch eher wieder nachteilig, was das angeht.
Ich glaube aber nicht, dass 1%, sondern das war vielleicht der dritte Punkt, der überraschend kam. Wenn das denn so kommt, ich habe da ja noch meine Zweifel, es sollen ja auch die Beamten dann in die gesetzliche Rentenversicherung.
Beamte, muss man dazu sagen. Ne? Ja, also für die Alten würde auch Bestandsschutz gelten. Ne?
Ja, ist klar. So, Konzernvorstände.
Ja, das hat mich auch überrascht. Genau, Vorstände von Aktiengesellschaften.
Ja. Abgeordnete.
Endlich.
Und dann kommst du an den Punkt, Selbstständige. Und ich, also das ist ja auch das, was mich am meisten nervt. So jetzt will ich nicht rumheulen, weil mir geht es gut und ich verdiene auch entsprechend. Aber ich zahle 2.765,59 € jeden Monat Krankenversicherung und Versorgungswerk. Und ich habe mich schon ganz oft gefragt, die Beitragsbemessungsgrenzen liegen bei 5.812 € für die Krankenversicherung
ja.
und 8.450 € für die Rentenversicherung.
Ja.
Jetzt sagen wir mal, wenn du so knapp 6.000 € verdienst und in einer deutschen Großstadt zur Miete lebst und du bist selbstständig, dann zahlst du vielleicht, keine Ahnung, 2.300 €, wo nicht die Hälfte dein Arbeitgeber trägt, bleiben dir 3.800 € über. Dann zahlst du mit deiner vierköpfigen Familie sicherlich 1,5, vielleicht auch 2, sagen wir mal 1,5.
Ja, du zahlst noch Einkommensteuer, ne? Also du hast ja nicht
die Sozialversicherungsabgaben. Die haben wir doch vergessen. Das heißt von den. Hast recht, das kommt auch noch. Also 6.000, dann bleiben de facto, sagen wir mal, 30%, dann bleiben 4,8 über.
Ja.
Dann zahle ich 2,3.
Ja.
Dann bleiben 2,5 über und dann zahle ich noch 1,5 Miete, dann bleibt mir 1.000 € zum Leben.
Ja.
Und 6.000 € ist mehr als der Durchschnitt. Das haben wir ja in einer anderen Folge ja schon mal gemacht. Der Median liegt ja irgendwo bei 3.000 €.
Ja.
Und ich kenne verdammt viele Selbstständige, die da rumkrebsen und denen das Leben ja extrem schwer gemacht wird mit Scheinselbstständigkeit, noch Versicherung. Also genau dieses Thema, was hier regelmäßig auf die Füße fällt. Es ist ja nicht schlecht zu sagen, die sollen mitversichert sein, damit man auch irgendwann mal Rente hat. Ich kenne auch einen Vater hier aus der Nachbarschaft, der ist Kinderbuchillustrator. Der sagt, für meine Rente habe ich nichts zurückgelegt. Der ist eher Künstler, ne?
Ja, ich meine, gut, der müsste ja dann wahrscheinlich in die Künstlersozialkasse eigentlich irgendwie einzahlen. Und ich dachte, die hätten auch so ein ähnliches System, dass das irgendwie auch mit so einer Rententhematik zusammenhängt.
Ja,
und das ist ja auch verpflichtend, ne?
Ja, tut er, glaube ich, nicht. Aber seine Frau ist verbeamtete Lehrerin. Das heißt, er sagt, ich muss arbeiten, bis ich umfalle. Aber vielleicht habe ich Glück, dass meine Frau bei mir bleibt. Aber du siehst das Dilemma, ne? Also das ist, was da auf die Selbstständigen immer zukommt, das sind extrem große Dinge. Und das 1%, darüber rede ich gar nicht, weil das fällt da kaum ins Gewicht. Was ins Gewicht fällt, ist, dass du die Hälfte, diese 50%, selber trägst.
Ja, absolut. Aber es kommt ja dann noch einmal drauf. Also es sind dann nochmal 2%. Es sagt ja auch keiner, dass das dauerhaft bei 2% bleibt. Ich meine, wenn jetzt irgendwie, lass uns mal Folgendes annehmen. Also da wird jetzt am Ende des Tages die Kapitalsäule aufgebaut, ja, und kann ja sein, dass mal irgendwie die Returns dann doch nicht so laufen, ja, dass dann irgendwann gesagt wird, das hat nicht so funktioniert, wie wir uns das anfänglich vorgestellt haben. Zumal ja, muss man fairerweise auch dazu sagen, es wird ja auch, zumindest aus gewissen Richtungen, propagiert, dass, wenn das so gemacht würde mit den 2%, ja, das zu einem Wachstumsrückgang bei uns führen könnte, dass Arbeitsplätze damit
sogar. Ja, aber da musst du immer gucken, woher kommt.
Nee, aber also worauf ich hinaus will, ist, es könnte ja tatsächlich sein, also wenn du Wachstumsrückgang noch mehr hast, als wir den eh schon haben, das wäre ja noch mal dramatischer, als es sowieso schon ist, dann würde natürlich gleichzeitig bedeuten, je nachdem, in was dieser Kapitalstock investiert, da gab es ja auch die ersten, die gesagt haben, ja, man kann ja eigentlich dann nicht als Kapitalstock aus Deutschland internationale Aktien oder so ein Kram kaufen. Da denke ich mir natürlich schon wieder, oh Gott, worüber reden wir hier eigentlich? Ja, aber es wird ja mit Sicherheit irgendwelche Regularien geben, was damit gemacht werden darf. Ja, wenn ich mal dein Versorgungswerk nehme, weil ich das mal mitbekommen habe, was da am Ende des Tages versucht worden ist, an Anlagemöglichkeiten zu suchen und wie eng das gesetzt wurde, auch für den Asset Manager, und das dann natürlich logischerweise nicht funktioniert hat. Ich erwarte das schon am Anfang auch bei diesem Themengebiet, ja. Und dann wird das schon relativ herausfordernd werden, so dass es ja sein kann, dass es nicht bei den 2% bleibt, sondern dass das sogar steigt, dass man politisch sagt, ich erhöhe nicht die Rentenbeiträge, ja, aber ich erhöhe diesen Bereich, dass es am Ende des Tages Pott wie Deckel ist, egal, ja, aber da habe ich wieder die Möglichkeit, zumindest bei Arbeitnehmern zu signalisieren, ist nicht so dramatisch, weil die Hälfte zahlt ja euer Arbeitgeber, ja, aber für die Selbstständigen ist es dann nochmal schlimmer. Und das ist auf jeden Fall ein meiner Meinung nach sehr zu kritisierender Punkt, dass Selbstständige da in dieser Form bei der Finanzierung mit herangezogen werden sollen.
Es ist nicht gewollt, dass du in Deutschland
du selbstständig
bist. Das ist, ja. Es hat die Nahles damals angefangen mit dieser Scheinselbstständigkeitsgeschichte. Das mag ja auch für Arbeitnehmerüberlassungsgeschichten im Rahmen von einfachen Tätigkeiten richtig sein. Aber da wurden ja auch sämtliche Berater mit reingenommen, die dann jahrelang beim Kunden waren. Alle waren happy. Der Kunde war happy, der Berater war happy und plötzlich bist du scheinselbstständig. Entweder wir stellen dich an, du machst Arbeitnehmerüberlassung oder du bist raus.
Ja.
Und dann hat man irgendwelche Firmen zwischengeschaltet, die ich übernehme. Die einzigen, die gewonnen haben, waren die Zeitvermittlungsfirmen, die dann als Mittler zwischen den Unternehmen und den Selbstständigen standen. Oder stehen.
Ja, und ich würde mal behaupten, dass die IHKs vielleicht noch gewonnen haben, weil der ein oder andere Selbstständige dann gesagt hat, okay, dann mache ich halt jetzt eine GmbH auf und bringe dann mein Einzelunternehmen da ein und dann teile ich erstmal IHK-Beitrag.
Ja, vielleicht das auch noch ein bisschen, aber das ist halt schade. Also ich will hier die Diskussion nicht verlassen, aber das ist so ein Aufregerthema von mir.
Nee, also da hast du völlig recht. Ich sehe das genauso wie du. Also das ist ein Punkt, den ich sehr, sehr kritisch betrachte und meiner Meinung nach geht der an der Lebenswirklichkeit von vielen Selbstständigen, auch wenn die gutes Geld verdienen und auch einen tollen Job machen, geht das extrem an denen vorbei, weil das nichts damit zu tun, die müssen ja ihr Risiko voll alleine tragen, ja, und da kann ich verstehen, wenn gesagt wird, ey, ihr müsst irgendwie für euch vorsorgen, weil wenn ihr das nicht macht und hinten raus irgendwie in die Grundversorgung reinfällt, dann ist das zum Nachteil der Allgemeinheit, okay, Haken dran, aber so brutal da reinzuhauen, dass die ja dann nicht mal mehr bei deinem Zahlenbeispiel, wie will derjenige jetzt noch alternativ parallel irgendwas zurücklegen. Das ist ja schlichtweg gar nicht möglich, ja. Wenn er mal 2, 3 schlechte Monate hat, wie will er dann über die Runden kommen? Ja, und dann trägt er das volle private Risiko am Ende des Tages. Weiß ich auch nicht, ob der Vorschlag so durchgehen wird. Wird man dann sehen, ja. Die Selbstständigen haben auch keine gute Lobby, muss man fairerweise dazu sagen.
Ja, leider. Ein Punkt aber noch vergessen, der auch nicht so ganz unwichtig ist, ne? Das Renteneintrittsalter steigt sukzessive an. Alle 10 Jahre, glaube ich, um so ein halbes Jährchen.
Ja, also ich glaube, ich muss bis 70. Habe ich jetzt mal nachgeguckt bei mir. Also 2041 ist dann irgendwie, da bist du bei 70. Ja, also ich habe 2053, glaube ich, als aktuell. Also ich bin auf jeden Fall dabei.
Die Diskussion hatten wir ja auch schon mal, ne? Und ich bin da ja vollkommen für. Wenn wir dann überhaupt noch Arbeit haben, ne, wir haben eben darüber gesprochen, vielleicht nimmt uns die KI zumindest unsere Arbeitsplätze weg. Wenn wir dann noch Arbeit haben, dann erschließt sich mir nicht, warum ich früher in Rente gehen sollte, weil man darf ja nicht vergessen, es ist eine Versicherung. Niemand sagt, ich habe das Recht, dann mich in die Hängematte zu legen. Das ist so ein bisschen auch die Grundeinstellung, die ich in Deutschland vermisse, dass alle diese Dinge nicht mehr als Versicherung, sondern als Anspruch gesehen werden. Das ist das ganze Wurzel des Übels.
Ja, verstehe ich, wie du das meinst. Ich verstehe auch andere Leute, weil bei einer Versicherung im eigentlichen Sinne hast du ja die Möglichkeit zu sagen, ich schließe dir halt im Zweifel nicht ab und trage das private Risiko oder das unternehmerische Risiko, ja. Ist ja nicht so. Du musst ja einzahlen, hast keine Alternative. Für viele Leute ist das also schon im Hinterkopf. Da wird mir einfach zwangsweise jeden Monat Geld weggenommen und ich kann ja noch nicht mal damit bestimmen, was damit gemacht wird. Von ROI-Berechnungen brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Also es ist auch oft einfach für viele ein schlechtes Investment, wenn du so willst. Es ist super und deswegen finde ich es auch gut, dass wir es haben, wenn du jetzt Frührentner wirst, weil du dich verletzt, deine Arbeit oder gar keine Arbeit mehr machen kannst, dass es dieses Sicherungsinstrument gibt. Das hat ja ganz viele Vorteile. Aber ich kann auch verstehen, dass, stell dir vor, du hast mit 15 damals eine handwerkliche Ausbildung gemacht, ja, und warst Dachdecker, bis 50 Jahre übers Dach geklettert, dein Rücken ist kaputt, deine Gelenke sind im Eimer. Ich kann verstehen, dass die Leute mit 63 das nicht mehr machen wollen. Dass das so beschnitten wird, obwohl die ja dann auch im Zweifel 50 oder noch länger, also wenn jemand mit 15 eine Ausbildung, 3 Jahre, dann war der 18. Also er hat ja schon eine ordentliche Anzahl an Jahren eingezahlt, ne?
Ich bringe mal ein Gegenargument, was meine Frau neulich mal am Küchentisch gebracht hat, was ich total einleuchtend fand, ne? Wir reden immer nur über die Leute wie den Dachdecker, der aufs Dach steigt und dann sich angeblich kaputt gemacht hat. Wie viele Leute kennst du, die mit Rückenschmerzen oder Burnout ihren Bürojob nicht mehr machen können?
Ja, okay, Haken dran, dass diese psychologische oder psychische, sorry, die psychische Belastung von den Bürojobbern, dass die gefühlt zunimmt und dass das auch ein Thema ist, Haken dran. Das würde ich aber nicht in einen Topf reinwerfen, auch wenn ich das Argument verstehe, sondern ich glaube, man muss schon abstrahieren. Bei Leuten, die wirklich jahrzehntelang anspruchsvoll körperlich arbeiten, ist der Verfall des Körpers eine andere Sache, als das bei uns beiden der Fall sein könnte, weil wir den ganzen Tag hier sitzen und auf Bildschirme starren. Ja? Die Möglichkeit, dass du dich um deine Gesundheit da aktiv kümmerst, gegenwirkst, im Zweifel einfach deinen Job wechselst oder sowas, ja, was anderes machst, ist da ja auch nochmal mit eingepreist, wenn man ehrlich ist. Ja, da ist auch einfach ein bisschen dann, das ist dann wieder so dieses Thema Eigen versus Fremdverantwortung. Ne? Also wenn ich merke, der Job tut mir nicht gut, dann müsste ich ja halt eigentlich irgendwann Konsequenzen ziehen und sagen, okay, ja, wenn jemand aber halt Dachdecker gelernt hat, der kann vielleicht noch in einem anderen handwerklichen Beruf arbeiten, aber der wird jetzt wahrscheinlich, also nee, kann er ja sowieso nicht deinen Job machen, weil er müsste das WP-Examen verschreiben, aber du würdest den ja wahrscheinlich auch nicht als Head of Controlling auf einmal von einem 1000-Mann-Laden einsetzen, weißt du? Also von daher sind die Leute ja schon da in so gewissen Sphären unterwegs, wo sie wahrscheinlich dauerhaft körperlich arbeiten und dann der körperliche Verfall einfach, der ist da, den kann man nicht wegnegieren.
Ja, aber da sind die Österreicher schlauer als wir. Also die Österreicher sagen, so ganz einfach ist das nicht. Das reicht nicht hier, du hast 43 Jahre gearbeitet und damit kannst du dich verabschieden. Du kannst auch früher in Rente gehen, aber dann machen wir hier einmal eine Gesundheitsprüfung und eine Nachprüfung dessen, dass du wirklich eine körperlich schwere Tätigkeit hattest, die das überhaupt unterstellt. Und das finde ich in gewisser Weise vernünftig.
Haken, ich hätte es wahrscheinlich wie folgt gemacht. Es ist ja politisch ein brisantes Thema. Ich glaube, ich hätte gesagt, ich lasse bis 63, aber die Abzüge, die sind deutlich höher, plus es gibt auch kein Wachstum mehr. Also die Rentensteigerungen sind für Leute ausgeschlossen, die mit 63 früher in Rente gegangen sind. Damit hast du dann safe für den Rest deines Lebens, weißt du, welchen Betrag X du bekommst. Weiß ich nicht, ob das rechtlich haltbar ist, müsste man jetzt wahrscheinlich wieder prüfen, ja. Aber ich hätte versucht, vielleicht so einen Mechanismus zu finden. Dann lässt du es als Option offen. Der ein oder andere mag es immer noch ziehen. Viele würden aber wahrscheinlich sagen, nee, okay, dann hänge ich lieber noch die 2, 3 oder 3,5 Jahre, was ist dann 66,5 oder so, ist irgendwie so der nächste Step, der dann kommt, dann hänge ich die noch dran und mache die mit, ja.
Dann müsstest du Diktator sein, weil
ja.
sowas kriegst du halt. Und es ist ja auch vernünftig, darüber zu reden und verschiedene Dinge zu betrachten. Nur, was mich halt so ein bisschen stört, ist dieses mit 63 zu sagen, so, jetzt kannst du abschlagsfrei, also du hängst eine riesen Karotte vor die Nase und jeder, der ja. das nicht macht, ist ja blöd. Wenn ich 43 Jahre gearbeitet habe, nehme ich natürlich die Rente, dann arbeite ich aber weiter. Und dann auch noch ja. für 2000 Euro im Monat steuerfrei. Ich wäre doch schön doof, es nicht zu tun. Und wir setzen hier Fehlanreize.
Ich glaube deswegen übrigens den letzten Punkt, den ich schon wichtig finde, ist das Thema Minijob. Ich glaube, deswegen wird da parallel mit in diese ganze Reform mit reingenommen. Der Vorschlag, der gemacht wird. Im ersten Moment, als ich gelesen habe, habe ich gedacht, kann ich sogar was abgewinnen? Je mehr ich drüber nachdenke, umso erschreckender finde ich ihn eigentlich, weil ich glaube, das zielte darauf ab, dass Leute gesagt haben, ich gehe mit 63 in Rente, beziehe meine Rente, mach noch einen Minijob, wenn ich nicht diese 2000-Euro-Variante fahren kann, die du gerade gesagt hast. Ja, das sind ja dann irgendwie 603 Euro netto aktuell, wenn du da irgendwie, ja, die kriegst du ja einfach so, zack, keine Steuer, vom Arbeitgeber wird's pauschaliert, entsprechend mit Nebenkosten belegt und ich sag mal, wenn du mit aktuellem Mindestlohn 13,9 Euro, dann arbeitest du 45 Stunden im Monat für 603 Euro. Für den einen oder anderen Rentner mit Sicherheit eine interessante Sache. Ja?
Nicht nur finanziell, weil das ist
nicht
ja das
nur finanziell.
Was genau. machst du denn mit der Zeit? Du brauchst ja eine Beschäftigung.
Absolut, genau. Ich glaube, das war der Einfallsweg der Rentenkommission, um dieses Thema anzugehen. Aber es hat natürlich ganz viele Folgethematiken, wo ich mir unsicher bin, ob sie sich das wirklich gut überlegt haben. Deswegen bin ich mir bei dem Punkt extrem unsicher, ob er wirklich so durchgeht. Es soll ja nur noch eine Ausnahme für Schüler geben. Das kann gar nicht gehen, weil du hast so viele Studenten, die von diesen 603-Euro-Jobs leben, wirklich. BAföG wird ihnen ja sowieso schon zusammengestrichen jetzt irgendwie auf gewissem Niveau. Jetzt sollen sie auch nicht mehr die Möglichkeit haben, über so einen Minijob irgendwie noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und wenn du es mal ganz hart betrachtest, wenn du so eine Vergleichsrechnung machst, du bist jetzt zum Beispiel in der Gastro tätig und kriegst diese 603 Euro. Das würde jetzt wirklich als ganz normaler sozialversicherungspflichtiger Job anerkannt werden. Und du hast vielleicht noch einen Hauptjob, dann wird der mit der Steuerklasse 6 auf einmal belegt und dann müsstest du wahrscheinlich irgendwie eher 1050 Euro brutto bekommen, dann kommen noch die ganzen AG-Kosten drauf, ja, um diesen 603-Euro-Job irgendwie auf diesem gleichen Stundensatzniveau zu halten, aber netto kriegst du das dann nicht mehr raus. Das heißt, das muss dann hochgestafft werden von deinem Arbeitgeber und da bin ich mir unsicher, ob die sich das wirklich gut überlegt haben. Die rechnen ja mit 4,5 Milliarden Euro Mehreinnahmen daraus. Wenn das aber so unrentabel wird, sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmerseite, dann fallen die ja in ersatzlos weg. Da wird wahrscheinlich nur ein Bruchteil nachher in wirklich sozialversicherungspflichtige Jobs überführt.
Ja, Thomas, ich glaube, das wird jetzt erstmal wieder zerredet bis zum geht nicht mehr und am Ende bleibt nicht mehr viel davon über. Tja. Wir können ja auch hier mal eine Wette abschließen. Wahrscheinlich bleibt nur noch 1% von den 2% über. Die soll wieder der Arbeitgeber oder der Selbstständige alleine tragen. Die Rente mit 63 bleibt. Für alle die, das ist dann so das, was man der SPD dort vor die Füße wirft, damit die den anderen Kompromissen zustimmt. Und die Beamten bleiben wahrscheinlich trotzdem raus, weil man dann sagt, das können wir jetzt doch nicht machen.
Ja, ich glaube, dass nicht nur die Beamten rausbleiben, ich glaube auch, dass die Abgeordneten draußen bleiben.
Genau, dann wäre das jetzt mal unsere Wette für in 3 Monaten. Jetzt ist ja erstmal Sommerpause, da wird nichts mehr vorher entschieden.
Und er wollte, genau, was hat der Kanzler gesagt? Er will sie alle dieses Jahr noch in die Gesetzgebung reingeben. Ne? Also ja, da können wir in 3 Monaten, passt doch. Gucken wir uns das nochmal an.
Sehr gut. Thomas, vielen Dank. Lange Folge mal wieder. Mittlerweile 45 Grad im Schatten. Ich schneide jetzt diese Folge zu Ende. Wünsche euch allen, die es bis hierhin geschafft haben, also erstmal Respekt. Ein schönes Wochenende. Thomas, was vor?
Das Wetter soll ja sehr warm weiterhin bleiben. Mal gucken. Machen wir relativ spontan. Du?
Ja, ich habe richtig Angst, weil wir haben in Münster ja ein großes Musikfestival, das Vainstream, das geht 2 Tage. Schön mitten auf Asphalt, 3 Bühnen und da habe ich eigentlich vor hinzugehen. Von den Bands, die spielen, interessiert mich eigentlich erst ab 15.30 Uhr. Das fängt aber, glaube ich, schon um 12 Uhr oder 11 Uhr an. Also das wird spannend auf jeden Fall. Meine Frau hat auch schon richtig Angst. Wir haben uns ausgestattet mit so Faltflaschen, weil man kann sich da Wasser abfüllen und dann gucken wir mal.
Dann wünsche ich euch da ganz viel Spaß und bleibt nicht weg.
Ich werde berichten. Thomas.
Alles klar.
Danke dir, Daniel. Bis in 14 Tagen. Tschüss.
Ciao.